Jimmy Gawley war ein wandelndes Jazz-Lexikon, schrieb der Kritiker Francis Marmont 2001 in der Pariser Zeitung Le Monde über den Gitarristen, der von 1926 bis 2008 gelebt hat. Die Liste der großen Namen, mit denen er auf einer Bühne gestanden hat, ist in der Tat eindrucksvoll. In den Milestones, Jazz-Klassikern, erinnern wir heute an diesen fast vergessenen Amerikaner in Paris. Dazu begrüßt sie Karl Lippegaus.
You have to put the music first, before anything, if you want to be a jazz musician. To have that chance to express yourself, because there's not much money in it.
Du musst dir und der Musik den Vorrang geben, wenn du Jazzmusiker sein willst, um die Chance wahrzunehmen, dich künstlerisch auszudrücken. Viel Geld ist damit nicht zu machen.
Kam am 9. Juni 1926 in St. Louis, Missouri zur Welt. Die ersten 10 Jahre seines Lebens verbrachte er on the road. Seine Familie zog ständig um, bis sie Mitte der 1930er Jahre in Chicago eine Zuflucht fanden. Jimmys Vater, obwohl kein Musiker, gründete dort ein Konservatorium, durch das Hunderte von Schülerinnen gingen. Seine spanische Mutter weckte Jimmys Interesse am Gitarrenspiel. Hier ist seine Komposition Tafira Alta mit dem Pianisten René Urtreger und Kenny Clark an den Drums, Paris 1972.
Thank you.
Tafira Alta aus dem Album Jimmy Gawley and the Paris Heavyweights.
I came in April 51, but working, I started working maybe a couple of months later.
Im April 1951 kam ich nach Paris. Ein paar Monate später stand ich auf der Bühne. Ich hatte Freunde, die hier waren und mir von Paris vorschwärmten. Und ich hatte die GI Bill, anfangs gedacht für Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Stipendium für eine dreijährige Ausbildung ihrer Wahl. Alle Unkosten wurden von der US-Regierung getragen, plus $75 pro Monat. Ich musste die großzügige Chance wahrnehmen, bevor es zu spät war. In Chicago befand ich mich in einer Beziehungskrise. Die Drogenszene in Chicago war ein Riesenproblem. Etliche meiner Freunde wurden verhaftet und landeten im Gefängnis. Ich war zwar drogenfrei, aber die Nähe zu den Leuten barg große Gefahr. Es gab auch kaum noch Jobs, obwohl ich bis über beide Ohren in der Bebop-Szene steckte. Dann dieser Ausweg, eine Musikschule besuchen und Paris erleben. Ich hatte viel Glück, hier in Europa statt in den USA zu leben.
Finally it worked out, because I think I've had a lot of luck here in Europe, more than I probably would have had by staying in the States.
Thank you. Erst 2019, als das spanische Plattenlabel Fresh Sound ein Album mit dem Titel The Cool Guitar of Jimmy Gordy herausbrachte, bekamen viele Leute den Gitarristen erstmals zu hören, 8 Jahre nach seinem Tod. Dieser Veröffentlichung folgt jetzt in Frankreich ein Erinnerungsbuch, geschrieben von seiner Witwe Rolande Hugard Gordy. Parallel zum Buch erscheint noch eine 3-CD-Box mit Raritäten wie diesem Mitschnitt vom polnischen Jazz Jamboree mit dem Trio des polnischen Komponisten Krzysztof Komeda, Warschau 1961, For Heaven's Sake.
Ich wollte in Paris aufs Konservatorium gehen, aber mit der französischen Sprache stand ich auf Kriegsfuß. Ich verstand nichts außer den Symbolen auf der Tafel. Ich verschwand und nahm einen Schnellkursus in Französisch. Der Jazz übernahm wieder das Ruder. Ich erkundete die Clubs und die formale Musikerziehung flog aus dem Fenster. 2 Jahre trat ich im Tabu auf. Damals machte ich all diese Platten mit Clifford Brown. Der Club war alles andere als schön, aber da konnte ich jeden Abend arbeiten. Nicht wie in den USA. Paris war damals für einen Amerikaner fantastisch.
Not like that, living in Paris. Paris for an American is fantastic, you know.
Sein erstes Idol war Charlie Christian mit dem berühmten Solo Flight. Dann weckte Jimmy Rainey sein Interesse. Mit 18 Jahren, als Jimmy Gordy seinen Militärdienst bei der US-Marine ableistete, gab er für 2 Jahre das Gitarrenspiel auf und legte abends beim lokalen Radio Jazzplatten auf. Zurück in Chicago lief er 1946 Jimmy Rainey über den Weg. Der sagte ihm: Egal, ob du schwarz oder weiß bist, das Einzige, was zählt, ist dein Talent.
Meine erste Gitarre war eine akustische Gibson L5 mit einem Kontaktmikrofon. Aber der Klang gefiel mir nicht. Die Technik war auch noch nicht die von heute. Dann kam Jimmy Rainey, der eine Gibson ES-150 hatte. Und die erzeugte den Klang, den ich innerlich hörte. Ich tauschte meine viel wertvollere L5 gegen eine ES-150 Sunburst. 40 Jahre lang benutzte ich nur diese Gitarre. In der ganzen Zeit wurde sie nur 3-mal überholt. Thank you.
Das Eddie Lewis Quartett 1972 mit Bohemia After Dark. Von 22 Uhr bis 4 Uhr morgens dauerten damals die 4 Sets im Blue Note in der Rue d'Artois, nicht weit vom Grab des unbekannten Soldaten gelegen. 1968 gastierte Jimmy Gawley in Ronnie Scott's Club in London mit Kenny Clarke am Schlagzeug und Eddie Lewis, dem Hammond-Organisten, mit Wurzeln in einer Musikerfamilie aus Martinique. Die britische Jazzkritik zeigte sich verblüfft. Für einige war es das Highlight der Saison. Über Kenny Clarke meinte Jimmy Gawley rückblickend:
He was fantastic, Jesus. With him behind you, it was like I've always, when I listen to the records I've made, the ones I made with him, I always seem to play better.
Es war fantastisch, wie er Schlagzeug spielte. Auf den Platten mit Kenny Clarke finde ich mich immer besser als mit den anderen Trommlern. Es wirkte so leicht. Er spielte mit dir und für dich, für den Solisten. Das war mein Ding. Deshalb habe er immer so viele Jobs gehabt, sagte er mir. Ein großer Solist war Kenny nicht. Seine Soli waren immer knapp, maximal 8 Takte. Eigentlich immer das gleiche Solo mit ein paar Variationen. Das war nicht sein Ding.
And it was very much the same solo. Kenny played about the same solo all his life, with variations.
Eine Rückblende. Ein befreundeter Maler hatte Jimmy Gawley in Chicago viel von Paris erzählt. Im März 1951 traf er dann mit dem Schiff in Le Havre ein, nicht ahnend, dass er den Rest seines Lebens, von wenigen Unterbrechungen abgesehen, in Frankreich verbringen würde.
Was machte ich? Was ich immer tat. Ich griff zur Gitarre und begann, mich in den Clubs zu zeigen. So lernte ich die Saxophonisten Don Byers und James Moody kennen. Ich jammte mit ihnen und mit einem Franzosen am Klavier namens Henri Renault.
1953 hören wir sie hier in Who Cares von George Gershwin. Wohnte Jimmy Gawley im Hotel Louisiane, in dem viele Jazzmusiker abstiegen. Es lag im Quartier Latin. Auch der schwerkranke Lester Young hatte sich dort einquartiert. Am 4. März 1959 war Gawley an der letzten Studioaufnahme Lesters beteiligt. Die Session geriet allerdings zum Desaster. Prayers war am Ende. Wenig später, am 15. März, starb Lester Young in New York. Wir hören sie hier in der letzten Studioaufnahme Lesters in seinem berühmten New DB Blues vom 4. März 1959.
1953 gastierte das Orchester von Lionel Hampton mit Clifford Brown und Gigi Grice, damals völlig unbekannt an der Seine. Meinen ersten Schock bekam ich, als ich Charlie Parker hörte. Den zweiten Schock versetzte mir Clifford Brown im Club Tabu. Seine unglaubliche Technik und dann dieser Ton. Wir waren alle hin und weg. Henri Renaud konnte den Chef des Plattenlabels Vogue überreden, Aufnahmen von uns zu machen.
Es gab zu jener Zeit etliche Jazzclubs in Paris, wie den Mars Club oder besonders beliebt das Tabu, Jimmys Stammlokal. Das US-Militär war nach dem Krieg noch in der Stadt und Jazz seit Jahren groß in Mode. Der schüchterne Gitarrist mit der Hornbrille wurde zum Vermittler, besonders als Lester Young kam und wenig später mit der Lionel Hampton Band Clifford Brown Trompete und Gigi Grice als Saxophon. Das Gigi Grice Clifford Brown Sextett, eine Ad-Hoc-Studio-Formation, aufgenommen in Paris am 8. Oktober 1953.
Well, there weren't as many good musicians as there are now.
Es gab damals noch nicht so viele gute Musiker in Paris, aber ein paar schon. Der Saxophonist Bobby Jaspard war hier, der Pianist Francis Bolland, ganz Belgien. Auch der Gitarrist René Thomas. Die Sessions mit Clifford Brown aber waren fantastisch. Stell dir vor, da kommt ein Trompeter, den du nie gesehen, nicht mal seinen Namen gehört hast, und das war der Clifford Brown.
Come down and sit in. You never knew him, never saw him before in your life, never even heard his name, and he was Clifford Brown.
Ende der 1960er Jahre brach auch in Paris eine schwere Zeit für den Jazz an, der zunehmend von Pop, Rock und der mächtigen Chanson-Industrie verdrängt wurde. Bebop kam aus der Mode, die Clubs schrieben rote Zahlen. Gorley suchte nach Alternativen und begleitete auch mal Sänger und Sängerinnen in TV- und Radiokonzerten. Erst 1972 machte er zum ersten Mal zwei Alben unter eigenem Namen. 20 Jahre hatte er darauf gewartet. Jimmy and the Paris Heavyweights und Graffiti hießen die Alben.
Jazz is a marvelous outlet. Really gives you the chance to,
Jazz ist ein wunderbares Ventil. Er bietet die Chance, sich zu öffnen, ohne die unangenehmen Begleiterscheinungen, frei von allem, was man sonst noch ertragen muss. In der Musik kannst du alles rauslassen. Kenny und ich sprachen oft darüber. Sagen können, was du zu sagen hast, ist nicht vielen vergönnt.
You can say what you've got to say, the way you want to say it, which isn't offered to very many people.
Jimmy Gorley starb am 7. Dezember 2008 mit 82 Jahren. Auf seinen Wunsch hin wurde seine Asche am Pont Neuf, seiner Lieblingsbrücke, in die Seine gestreut. In den Milestones Jazz-Klassikern im Deutschlandfunk erinnerte Karl Lippegaus an Jimmy Gorley, einen Amerikaner in Paris. Sie können diese Sendung noch 7 Tage lang in der DLF-App oder auf deutschlandfunk.de hören. Um 1.05 Uhr startet bereits die Radionacht und beginnt mit einem Konzert von The Bad Plus 2025 live in Saalfelden. Nach den 2 Uhr Nachrichten folgt dann ein Porträt der Vibraphonistin Patricia Brennan. Thank you.